ARD. Der frische neue Januar. Das Jahr noch jung, ab jetzt wird alles anders. Vorsätze, schwieriges Thema, die ersten sind vielleicht schon wieder gebrochen. Aber hey, man möchte doch diesen Anfangsschwung nutzen. Klassiker, essen und trinken ab jetzt vernünftig und gesund. Diesmal wirklich. Im Netz gibt's dazu einen Haufen Vorschläge für vermeintlich richtig Essen. Food-Influencer mit meist selbstgebastelter Ernährungsexpertise, die beballern einen regelrecht mit, was man soll und was man auf keinen Fall darf. Und dann am besten noch Nahrungsergänzungszeug möglichst teuer einkaufen. Bitte nicht. Wenn man sich schon reinhängt, dann soll's doch auch funktionieren, oder? Frage, geht das überhaupt richtig essen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira und hier in IQ interessiert uns ja immer die wissenschaftliche Evidenz. Diesmal in Sachen gesunde Ernährung. Meine Kollegin Doris Tromballer ist da, hat es auch selbst studiert und sich die aktuellen Diätentrends genau angeschaut. Schön, dass du da bist.
Servus, hallo.
Doris, also man denkt sich's ja schon selber, wenn man beide Gehirnhälften aktiv hat, diese ganzen Mega-Versprechungen. Das kann ja nicht funktionieren, oder?
Gerade was Diäten angeht. Diäten sterben nicht aus. Und da muss man ganz klar sagen, keine einzige funktioniert. Nicht eine. Da haben auch große Überblicksstudien gezeigt, ja, man nimmt kurzfristig ab mit einer Diät, aber langfristig immer wieder zu. Viele wiegen am Ende sogar mehr als vorher. Also das ist dieser Jojo-Effekt. Das liegt unter anderem daran, egal ob das jetzt Low Carb, Clean Eating oder Kohlsuppe ist, diese ganzen Regeln machen etwas, was man in der Psychologie Reaktanz nennt, nämlich diesen inneren Widerstand gegen Vorschriften und Verbote.
Die kenne ich.
Ja.
Reaktanz kenne ich.
Ja. Wie drückt sich das bei dir aus?
Naja, ich sag mal so, die Chipstüte muss nur einmal rascheln, ja, und dann ist nach der gesunden Gemüsesuppe sofort.
Ja, es ist eben, weil wir einfach Gelüste entwickeln, gerade wenn wir uns immer stärker einschränken. Dann wollen wir irgendwann ausbrechen und einfach alles über Bord werfen. Und das ist auch verständlich, weil was wir essen, es drückt eben auch so ein bisschen aus, wer wir sind, und da wollen wir uns nicht dauernd belehren lassen.
Ja, und das Fiese ist, wenn man einmal die Regel gebrochen hat, dann kommt diese Stimme, ach komm, und jetzt ist ja, egal, jetzt kannst du es auch gleich egal. Ganz sein lassen.
Ja,
und
dann wieder. Ja.
Wir sind hier bei IQ, wir wollen es evidenzbasiert, wir fragen, was sagt die Wissenschaft? Ja, eigentlich geht's um Gesundheit. Wir wollen ja nicht diesem Idealbild von schlanker Linie hinterherlaufen. Wir wollen ja, dass unser Körper gesund ist, oder? Und was funktioniert da?
Also was funktioniert ist, für die Gesundheit auf jeden Fall weniger Alkohol, weil Alkohol ist einer der wesentlichen Risikofaktoren für mehr als 200 Erkrankungen. Der liefert viele Kalorien und macht auch noch Appetit. Also weniger Alkohol ist für die Gesundheit insgesamt immer eine gute Idee. Dann mehr Gemüse. In Gemüse stecken nämlich Vitamine, Nährstoffe und Ballaststoffe. Und das tut dem Darmmikrobiom vor allem gut. Und das wiederum, ein gesundes Darmmikrobiom, hilft tatsächlich auch beim Sättigungsgefühl.
Was ist mit Zucker?
Wollte ich gerade sagen, Zucker gehört eigentlich auch auf die No-Go-Liste. Also so wenig Zucker wie möglich, weil der ist fast wie Alkohol und schädigt vor allem sehr stark die Leber, wenn man zu viel davon isst. Als letzten Punkt kann man auch noch sagen, weniger hochverarbeitete Produkte.
Na, da ist ja der Zucker drin.
Unter anderem, genau. Und deswegen lieber weniger hochverarbeitete Produkte und mehr Frisches, weil es bedeutet einfach weniger Triggermomente fürs Belohnungssystem und auch stabilere Blutzuckerreaktionen. Also weniger rauf und runter, heiß, Hunger und pappsatt. Und eine britische Studie von letztem August konnte zum Beispiel auch feststellen, dass man etwas besser abnimmt, vor allem an Körperfett, wenn man bei gleicher Kalorienzahl weniger von diesen Lebensmitteln isst. Also insgesamt kann man sagen, dass das alles eben Lebensstilveränderungen sind und keine Diäten. Das sind aber auch Sachen, die tatsächlich für das Gewicht und für die Gesundheit gut wären.
Wir haben festgestellt, keine einzige Diät hilft wirklich mittel- bis langfristig. Und es gibt sogar eine Gegenbewegung, schon relativ lange, Anti-Diät-Bewegung, die so für intuitives Essen wirbt. Also man fühlt selber, wann man was braucht. Das klingt eigentlich ganz hübsch. Hilft es beim Abnehmen bzw. gesund sein, sich ernähren?
Also intuitive Ernährung heißt ganz grob, man soll einfach essen, worauf man Lust hat. Die einzige Bedingung ist, man darf nur essen, wenn man wirklich Hunger hat. Das klingt erstmal simpel und entspannt, aber es ist eben so eine Sache. Als Methode zum Abnehmen taugt es nur bedingt.
Warum?
Zum einen ist unser Essensverhalten stark sozial gesteuert. Das wirst du auch kennen. Wir essen aus Höflichkeit, weil was angeboten wird oder weil andere was essen. Nicht nur, weil wir hungrig sind.
Naja, ich esse um 12, weil alle Kollegen, Kolleginnen um 12 zum Essen gehen, da gehe ich mit.
Genau. Oder es gibt einfach immer dann und dann Kuchen, mei, dann isst man halt auch ein Stück. Auch wenn ich da keinen Hunger habe.
Stimmt schon.
Es ist einfach wie ein Reflex, den man sich nicht so leicht abtrainieren kann. Und das Zweite ist, das ist dann wiederum biochemisch, bei vielen Menschen funktionieren die Sättigungssignale nicht mehr so richtig gut. Zum Beispiel ist bei Übergewicht der Leptinhaushalt gestört. Leptin ist das Hormon, was dem Gehirn sagt, okay, du bist satt. Und bei einer Leptinresistenz kommt diese Botschaft eben nicht mehr an. Der Körper meldet ständig Hunger, auch wenn er genug hat.
Das ist so fies.
Und als ganz wichtiger Faktor kommt auch noch was dazu, was wir nicht vergessen dürfen. Wir leben nämlich in einer Essensumgebung, die unsere Intuition systematisch umpolt. 80% der verarbeiteten Supermarktprodukte enthalten nämlich zugesetzten Zucker und viele sind so designt, dass sie genau unsere Vorlieben treffen sollen, nämlich weich und süß und bequem, weil es direkt das Belohnungssystem anspricht. Und wir wollen mehr davon. Man nennt es auch,
ja. Du redest davon und in meinem Kopf ist schon so diese Marshmallow-Tüte. Ja, Entschuldigung.
Ja, aber deswegen heißt es auch hedonistisches Essen, also sozusagen lustzentriertes Essen, weil es eben mit Hunger nichts mehr zu tun hat, sondern mit, boah, toll. Das ist das Gefühl, was dann entstehen soll. Der Haken an der Geschichte ist nur, wenn man viel von diesen Sachen isst, das haben Studien gezeigt, viel süß und fettig vor allen Dingen, diese Kombination, dann ändern sich die Vorlieben. Und zwar dauerhaft. Also unsere Intuition kann dadurch sozusagen kaputt gehen.
Ich würde tatsächlich meiner Intuition, merke ich gerade, wirklich nicht mehr ganz vertrauen. Jetzt ist die Frage, kann man die irgendwie reparieren oder wieder auf normal polen oder gesund polen?
Ja, das kann man. Man braucht halt ein bisschen Geduld und man muss willens sein, ein bisschen zu trainieren. Also zum Beispiel sich erstmal fragen, bin ich wirklich hungrig? Da kann eine Skala helfen, so von 0 bis 10. 0 ist satt, 10 ist hungrig. So ab 6, 7 rum wird es dann Zeit zu essen und vorher nicht. Man kann auch Achtsamkeitsübungen machen, also sich wirklich aufs Essen konzentrieren, ohne Ablenkung. Und was auch hilft, sind weniger hochverarbeitete Lebensmittel, weil die sind eben darauf designt, dass man sie ganz fix essen kann, dass man ganz viele Kalorien drin hat, bevor man irgendwas gemerkt hat.
Stimmt, weil satt fühlt man sich erst so nach 20 Minuten, ne? Egal wie viel man gegessen hat, frühestens nach 20 Minuten.
Ja.
Ah, okay. Jetzt sagen Ärzte, Ärztinnen schon lange, ja, ernähren Sie sich halt gesund und maßvoll. Das hört man immer.
Mm.
Ist es das am Ende wieder?
Tja, das klingt erstmal vernünftig, aber es hat einen entscheidenden Haken, weil wir wissen nicht wirklich, was gesund ist in vielen Bereichen. Und was in Maßen ist, auch nicht. Zum Beispiel Alkohol. Also ist da jetzt der erste Tropfen wirklich schädlich? Dass man das nicht weiß, liegt aber auch an einer beliebten Methodik der Ernährungsforschung. Nämlich Menschen sagen in Fragebögen, was sie gegessen haben. Und ja, die erinnern sich oft falsch. Und diese Beobachtungsstudien, die sind wissenschaftlich insgesamt einfach sehr dünn. Denn diese Studien zeigen nur Zusammenhänge und keine Ursachen. Und dazu kommt, wir erfahren natürlich auch ständig Neues darüber, wie unser Körper funktioniert. Und dann müssen sich eben auch die nachgelagerten Ratschläge ändern. Das finden aber viele auch verwirrend und frustrierend. Also eine Professorin, die ich mal interviewt habe dazu, die Dietlind Hanrieder von der Hochschule Anhalt, hat gesagt, die Erkenntnisse von heute sind die Irrtümer von morgen.
Naja gut, dann beschränken wir uns halt auf das, was du anfangs gesagt hast. Weniger Alkohol, weniger Zucker, mehr Gemüse, super. Und ansonsten, wenn es jemandem wirklich ums Gewicht geht, weil da ein paar Speckrollen zu viel womöglich doch sind, Kalorien, oder? Kalorien sind das A und O.
Kalorien sind wichtig, aber ganz so simpel funktioniert unser Körper leider nicht. Weil Essen wird nämlich nicht einfach verbrannt in Form von Kalorien, sondern Essen wird verstoffwechselt. Also ein Stoff wird in einen anderen umgewandelt. 100 Gramm Protein werden komplett anders verarbeitet als 100 Gramm Zucker. Also aus Zucker wird zum Beispiel ganz schnell Körperfett, aus Protein nicht. Und deswegen sieht man eben auch, dass konservative Therapien, die nur auf Kalorienbilanz setzen, also weniger essen, sich mehr bewegen, extrem geringe Erfolgsquoten haben. Kalorienzählen allein, das sieht man, hat in der praktischen Adipositas-Therapie nur wenig Chancen auf wirklich langfristige Verbesserung. Auch wenn ein ganzes Team an Experten die Patienten begleitet, die Rückfallquote liegt bei 90%.
Wenn die Erkenntnisse von heute die Irrtümer von morgen sind, was sind denn die Erkenntnisse von morgen? Also wo wird denn gerade hoffnungsvoll dran geforscht, sage ich mal?
Also da sehe ich vor allen Dingen zwei Entwicklungen ganz vorne. Das ist zum einen die Arbeit des Kieler Stoffwechselforschers Tim Holstein. Seine Arbeiten deuten darauf hin, dass es verschiedene Stoffwechseltypen gibt. Also abhängig von der Genetik zum Beispiel. Und das klingt ziemlich plausibel, weil 60-80% unseres Gewichts sind wahrscheinlich genetisch bestimmt. Aus verschiedenen persönlichen Parametern sollen dann eben verschiedene Stoffwechseltypen entstehen und jeder bekommt eine passende Therapie. Ob das jetzt ein kleineres oder größeres Kaloriendefizit ist, mehr Protein oder weniger Kohlenhydrate, einfach nicht mehr alle über einen Kamm scheren.
Und jetzt lass uns noch kurz über diese Abnehmspritze sprechen, wo ganz Hollywood durchdreht. Wie ist da der aktuelle Stand der Forschung?
Naja, also es dreht ja nicht nur ganz Hollywood durch. Interessanterweise gibt es ja die ersten epidemiologischen Daten. Und es ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass epidemiologisch tatsächlich die Anzahl der Adipösen und Übergewichtigen sinkt. Man nennt das schon den Ozempic-Knick. Und ich muss sagen, die ganzen Abnehmspritzen haben eine spannende Komponente. Sie haben nämlich gezeigt, dass man Stoffwechselprozesse medikamentös beeinflussen kann. Durch das Medikament, das ist nämlich ein körpereigenes Hormon, sinkt der Hunger, der Appetit beruhigt sich und der ständige mentale Fokus aufs Essen wird weniger. Viele verlieren 15-20% ihres Gewichts und zwar dauerhaft. Und die Wirkungsweise dieser Medikamente hat auch was ganz Wichtiges gezeigt, was wir in unserer Gesellschaft noch in unsere Köpfe kriegen müssen, nämlich Übergewicht ist keine Frage des Charakters, von Willenskraft oder Durchhaltevermögen. Es ist Biologie.
Danke dafür, Doris, das nochmal klargestellt zu haben. Und doch möchte ich ja vielleicht im Rahmen meiner biologischen Gegebenheiten die ein oder andere Essens- oder Trinkgewohnheit leicht verändern Richtung Gesundheit. Und da fasse ich nochmal zusammen, wo sich wissenschaftlich nachgewiesen die Aufmerksamkeit und Anstrengung lohnt. Das ist Fertiggerichte, Alkoholmenge, Zuckerkonsum, das alles im Auge behalten, vielleicht ein bisschen reduzieren, wenn es geht. Mehr Gemüse immer gut. Und bei allen anderen easy super Ernährungstipps, Vorsicht, könnte großer Quatsch sein, will einem nur das Geld aus der Tasche ziehen und ja, sich einfach nicht stressen lassen, oder?
Super Zusammenfassung.
Danke, Doris.
Sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuhören bis hierher. Wir verlinken in den Shownotes eine andere IQ-Folge mit Doris zu der Abnehmenspritze und erwähntem Food Noise, wenn sich alles gedanklich nur noch ums Essen dreht. Allen, die Dry January machen oder gerade ihre Essgewohnheiten umtrainieren, viel Erfolg und bleibt freundlich mit euch. Ich bin Birgit Magira. Bis bald.